Es ist Freitag, 7. Juli. Herzlich willkommen zu einer heute ja etwas anderen Kicker-Daily-Folge mit mir, Isa Fischer. Ja, 2 Tage waren spielfrei bei der EM. Wir konnten uns also ein bisschen ausruhen und vorbereiten vor dem Spiel heute Abend in Stuttgart. Da trifft die deutsche Mannschaft um 18 Uhr auf Spanien. Ja, für viele ist das ein vorgezogenes Endspiel. Es wird auf jeden Fall einiges los sein im Schwabenländle. Und genau deswegen habe ich mich heute Morgen mit meinem Videokollegen Yannick Brunner und unserem DFB-Reporter Matthias Dersch auf dem Weg nach Stuttgart gemacht. Ja, wir nehmen euch heute so ein bisschen durch den Tag mit und melden uns später auch noch vom Fanmarsch. Das Ganze werdet ihr später auch auf unseren Social-Media-Kanälen und im Video sehen. Checkt da auf jeden Fall mal vorbei. Und jetzt gehen wir mal los in diesen Tag. Es ist Matchday. Die DFB-Elf trifft heute Abend auf die Spanier. Wir sind hier in Stuttgart. Neben mir steht Thomas Hitzlsperger. Thomas, du bist EM-Botschafter, warst bei super vielen Spielen bislang am Start, als Kommentator oder auch als Experte, bist für verschiedene Medien jetzt während der EM unterwegs. Gibt es für dich denn schon so ein Highlight?
Eigentlich kommt das Highlight heute Abend, Deutschland gegen Spanien. Also das muss man sagen, dass die spanische Mannschaft ist überragend, wie sie spielen. Und auch die deutsche Mannschaft hat bisher super gespielt. Und viele haben es gesagt, vorgezogenes Finale. Es ist echt die Vorfreude auf dieses Spiel, ist gerade das Highlight für mich.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, für viele Leute ist es so ein bisschen das vorgezogene Finale. Was erwartest du denn vom Spiel?
Es ist immer schwierig, was ich erwarte, was die Mannschaften angeht. Eins kann ich sagen, ich kenne Stuttgart in- und auswendig, das Publikum. Ich bin überzeugt, das wird eine grandiose Stimmung. Und ich erwarte schon auch eine gute deutsche Mannschaft. Jetzt habe ich aus Spanien, so hört man sehr selbstbewusste Aussagen. Und ich hoffe doch sehr, dass die deutsche Mannschaft das in eine Motivation umwandelt und sagt, wir besiegen die nach, was ich, 88, den letzten Sieg bei einem großen Turnier, dass sie heute mal wieder gewinnen.
Ja, die Deutschen haben in Stuttgart gegen Ungarn gespielt und in Dortmund gegen die Dänen. Beide waren so stimmungstechnisch vorne. Du kennst natürlich das Stuttgarter Stadion in- und auswendig. Glaubst du, dass es heute auch so vielleicht der Heimvorteil sein könnte, der das Quäntchen Glück bringt?
Davon bin ich schon überzeugt. Das haben die Spieler ja auch schon bestätigt. Dortmund war super, aber auch Stuttgart hier gegen Ungarn. Und das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und das ist so besonders, wenn man hierher kommt und die Leute, die ich kenne, die Tickets haben, die sich so freuen auf dieses große Ereignis. Deswegen bin ich überzeugt, das wird großartig.
Du kommentierst heute Abend auch das deutsche Spiel. Wie bereitest du dich denn da so vor?
Also die beste Vorbereitung ist eigentlich das gesamte Turnier. Spiele zu schauen. Ich habe jetzt schon viele kommentiert als Co-Kommentator. Und jetzt wird es insofern einfacher. Man kennt alle Spieler. Man hat oft schon die Spieler gesehen. Aber das Entscheidende ist, das Spiel halt aufmerksam zu verfolgen. Und was ich immer sage, Dinge halt zu erklären, warum sie passieren. Nicht was passiert, das sieht ja jeder selber, sondern warum sie passieren. Und ich freue mich nur auf ein Spiel, das auf extrem hohem Niveau stattfindet. Viele irgendwie Pastafetten und Einzelspieler, die so exzellent sind. Für mich rein Genuss, aber es ist immer eine Herausforderung, jedes Spiel auch für mich, bestens vorbereitet und klar zu sein, dass ich hoffentlich einen Mehrwert fürs Publikum stifte.
Auf welchen Spieler wirst du heute Abend verstärkten Augenmerk legen?
Immer erster Fokus auf die deutsche Mannschaft und eins muss ich aber auch verraten, ich war öfters in Bilbao. Ich kenne Nico Williams ein bisschen besser. Ihn und sein Bruder habe ich schon öfters gesehen, wie sie die Außenbahn da dominiert haben, auch in der spanischen Liga. Nico Williams ist besonders, klar, ist Jamal auch super, aber ich habe Freude bei Jamal Musiala. Florian Wirtz war ein bisschen müde manchmal und trotzdem, manche Sachen, die macht, sind außergewöhnlich. Also da sind so viele Einzelspieler, auf die ich mich freue. Ich kann gar nicht alle aufzählen.
Gehen wir mal weg vom heutigen Viertelfinale. Welche Mannschaft überrascht dich vielleicht noch während der Europameisterschaft?
Ich fand die Schweizer schon echt gut, die gegen uns gezeigt haben, gegen die deutsche Mannschaft, wie klar sie sind, wie gut sie das Zentrum zugemacht haben. Jetzt sind sie im Viertelfinale gegen eine englische Mannschaft, die schlagbar ist, die zwar sehr gut verteidigt, aber die schlagbar ist. Ich finde, die Schweizer haben mich bisher wahrscheinlich am meisten überrascht und auch überzeugt, dass sie es sehr, sehr gut machen. Und noch mehr unterstrichen, deutsche und spanische Mannschaft waren super.
Die Herze-Hotline
wurde heute mal umbenannt in die Stuttgart-Hotline, denn wir melden uns aus der Stuttgarter Innenstadt.
Wir stehen jetzt gerade kurz vor der Fanzone und neben mir steht unser DFB-Reporter Matthias Dersch. Hallo Matthias.
Hallo Isa.
Du hast die DFB-Elf ja in den letzten Tagen in Herzogenaurach mit begleitet. Ja, wie ist denn so die Stimmung? Erzähl mal.
Die Stimmung ist voller Vorfreude, würde ich sagen. Es war jetzt ein relativ langer Break zwischen dem Dänemark-Spiel am Samstag und jetzt Freitag hier heute gegen Spanien in Stuttgart. Ich glaube, es wird jetzt auch Zeit, dass es losgeht. Wir hören ja hier die Leute im Hintergrund, die haben auch richtig Spaß. Also ich glaube, das ist eigentlich alles angerichtet für einen großen Tag heute.
Deiner Meinung nach, worauf wird es heute Abend ankommen?
Ja, bei Deutschland wird es darauf ankommen, wie sie mit dem Spiel der Spanier klarkommen. Es wird ein Spiel, in dem es vielleicht sogar darauf ankommt, wie geht die Mannschaft damit um, wenn sie nicht im Ballbesitz ist. Es sind beides Mannschaften, die den Ball gerne haben, die gerne die Spielkontrolle haben. Es ist logisch, dass eine von den beiden Mannschaften diesmal nicht den höheren Ballbesitzwert haben wird. Es könnte eine 60-40-Verteilung geben, 55-45. Und da wird es wirklich auf die Momente ankommen, wenn du nicht im Ballbesitz bist, wie schnell kannst du dich wieder ordnen, wie schnell kannst du die Lücken schließen in deiner eigenen Hälfte, um dann eben keine schnellen Gegenzüge zuzulassen. Und das ist für mich heute der Schlüssel.
Links hinten hat Nagelsmann mit Mittelstädt und Raum ja zwei Optionen. Was ist deine Tendenz und warum?
Ich würde aufgrund der höheren Emotionalität auf David Raum setzen. Der hat es jetzt sehr gut gemacht, muss man sagen, in seinen beiden Einsätzen zuletzt. Und der bringt einfach eine Power, eine Dynamik rein, auch eine emotionale Leidenschaft, die, glaube ich, dem deutschen Spiel gegen Spanien ganz gut tun könnte. Und natürlich wird auf den eine wahnsinnige Defensivarbeit zukommen, völlig klar. Aber ich würde auch den Blick auf die rechte Seite mal lenken wollen. Da verteidigt bei Deutschland Joshua Kimmich, da wird es auch keine Zweifel dran geben. Das wird spannend gegen Nico Williams. Also da muss man auf beide Flügel, glaube ich, bei Deutschland drauf achten. Und da bin ich gespannt, wie die beiden Abwehrspieler sich schlagen werden.
Viele sehen ja die Spanier heute tatsächlich als Favoriten. Die Deutschen haben aber natürlich auch in Stuttgart mal wieder Heimvorteil. Was glaubst du, was sind so die positiven Eigenschaften der deutschen Mannschaft, wo es vielleicht auch für die Spanier heute ein bisschen unbequem werden könnte?
Ja, ich meine, Deutschland hat Toni Kroos als Sechser, der absolute Stabilitätsanker da bei Deutschland. Der weiß, wie so ein Spiel gespielt wird. Der weiß, was man auch in Drucksituationen machen muss. Der gibt dieser Mannschaft wahnsinnig viel. Er war so das fehlende Puzzlestück, das jetzt dazugekommen ist im März dann mit den Länderspielen. Und das Selbstvertrauen der deutschen Mannschaft ist einfach unheimlich groß geworden in den letzten Monaten durch die positiven Ergebnisse, durch die positive Stimmung. Man merkt, da ist eine Mannschaft, die nicht nur aus Einzelspielern besteht, sondern aus 26 im Kader plus dem Staff drumherum. Das ist ein Spirit, der der Mannschaft sehr gut tut und der die Mannschaft auch tragen kann, wenn es vielleicht in Phasen gegen Spanien mal nicht so gut läuft.
Schauen wir mal zum Elfmeterschießen tatsächlich, was ja heute Abend auch passieren könnte. Hat die deutsche Mannschaft das in den letzten Tagen ein bisschen trainiert? Weißt du da so ein bisschen internas, wie sie es angehen wollen, falls es dazu kommen sollte?
Also der ein oder andere Elfmeter wird bestimmt geschossen worden sein, aber klar ist auch, dass Adilkay Gündoğan, der Kapitän, gestern auch nochmal gesagt in der Pressekonferenz, du kannst Elfmeter nicht simulieren. Du kannst das im Training versuchen, aber du wirst nie die Drucksituation haben, nie die Atmosphäre drumherum. Man weiß, wenn man zu diesem Elfmeter antritt, dann guckt die ganze Welt gefühlt auf dich drauf und das kannst du einfach nicht simulieren. Gündoğan hat gesagt, es kommt darauf an, wie man sich selber kontrolliert, wie man selber auf seinen Herzschlag achtet, wie man sich runterfährt, fokussiert in dem Moment und dann ist es natürlich immer der gleiche Ablauf, gleicher Anlauf, möglicherweise gleicher Schuss. Da haben wir Spezialisten beim deutschen Team sicherlich reichlich. Da wird Julian Nagelsmann keine Schwierigkeiten haben, fünf Spieler zu finden und es gibt auch eine Liste im Hintergrund oder im Hinterkopf von Nagelsmann für den Fall der Fälle.
Ja, zum Thema Herzschlag werden wir später noch was zu Cristiano Ronaldo hören hier im Kicker Daily. Jetzt noch die abschließende und vielleicht auch wichtigste Frage. Musiala oder Vamal? Wer wird es heute Abend machen?
Ja, schönes Wortspiel. Es ist viel geschrieben worden über die Flügelspieler der Spanier, auch über die deutschen Talente Wirtz und Musiala. Das ist ja ein Schlüsselduell sicherlich. Diese beiden, auf beiden Seiten müssen die Gegenspieler erstmal damit klarkommen. Vielleicht wird das Spiel aber auch in der Mitte entschieden. Und dann haben wir das Duell Rodri gegen Gündoğan, Pedri gegen Kroos. Ich glaube, man darf den Spaniern nicht den Gefallen tun, dass man sich nur auf ihre Außenspieler fokussiert, sondern man muss auch gucken, dass man die Mitte geschlossen hält. Wenn Deutschland das gelingt, wenn Deutschland es vermeidet, in Rückstand zu geraten, dann, glaube ich, hat Deutschland, je länger das Spiel läuft, eine sehr, sehr gute Chance.
Vielen Dank, Matthias. Wir stürzen uns jetzt erstmal noch in den Fanmarsch, würde ich sagen. Und den Rest gibt es dann morgen in der aktuellen Folge von Kicker Daily. Danke.
Danke auch. Tschüss.
Zehn Jahre ist sie her. Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, ich sitze gerade im Porsche-Museum in Stuttgart in einem ruhigen Besprechungsraum und habe meinen Kollegen Thomas Hiete in der Leitung. Hallo nach Hamburg, Thomas.
Ja, Isa, grüß dich.
Ja, im zweiten Viertelfinale trifft heute Abend Cristiano Ronaldo auf Kylian Mbappé, Portugal gegen Frankreich um 21 Uhr. Ja, Thomas, du hast ja für den Kicker alle Hamburg-Spiele begleitet. Ist das heute Abend so ein Highlight für dich?
Schon von der Konstellation eher ein Highlight. Im Rückblick muss ich aber sagen, es waren irgendwie alle Spiele an sich richtig, richtig nett und gut und die Stimmung war toll. Also angefangen bei Niederlande gegen Polen, dann Kroatien, Albanien, Georgien, Tschechien, Türkei, Tschechien, das las ich anfangs so mit, naja, sind nicht die geilsten Spiele. Es war aber atmosphärisch jedes Spiel für sich überragend und das ist schon so ein Highlight zum Abschluss heute nochmal der Hamburg-Reise hier bei dieser EM, das würde ich schon sagen, ja.
Ja, heute Abend trifft Cristiano Ronaldo auf Kylian Mbappé. Es ist ja das Duell der Superstars. Ja, Mbappé scheint dabei aber auch noch wirklich nicht so im Turnier angekommen zu sein. Ist dafür jetzt nur der Nasenbeinbruch und die Maske verantwortlich? Wie siehst du das?
Ich glaube, insgesamt das französische Offensivspiel. Ich habe da schon so den Eindruck, dass die wissen, wenn wir hinten gut stehen, irgendwer macht vorne schon ein Tor und wenn es der Gegner ist. Das Ding mit der Maske scheint ihn zu behindern und jeder, der schon mal so eine Maske auf hatte, wird es wahrscheinlich bestätigen können. Zumindest haben das immer alle erzählt, die so ein Ding schon mal getragen haben, dass das nicht optimal ist. Aber das Turnier ist womöglich ja noch lang für ihn und da glaube ich das gleiche wie bei Cristiano Ronaldo. Ich habe schon das Gefühl, dass einer von den beiden, vielleicht sogar beide, nochmal richtig was im Köcher haben und diesem Turnier noch ihren Stempel aufdrücken, was ihnen bislang noch nicht so richtig gelungen ist sportlich.
Ja, für Frankreich in der Defensive könnte man ja meinen, dass Portugal ziemlich einfach auszurechnen ist. Jeder Ball einfach Richtung Cristiano Ronaldo. Ist das so einfach?
Es sieht zumindest so aus und das ist ja schon die Frage, die man sich stellen muss, wie sehr blockieren sich die Portugiesen selbst dabei, wenn sie weiterhin voll auf Ronaldo vorne setzen, weil sie mit Gonçalo Ramos noch einen jüngeren und einen anderen Stürmertypen auf der Bank hätten. Trotzdem ist es offenbar nicht so simpel, den Cristiano zu sagen, pass auf, du bist jetzt mal draußen und kommst von der Bank. Das wäre ja auch eine wahnsinnige Waffe, wenn man in der Schlussphase nochmal einen Cristiano Ronaldo von der Bank bringen könnte und der alle Aufmerksamkeit der Abwehrreihen auf sich ziehen würde. Aktuell sieht es ein bisschen leicht ausrechenbar aus, Flanke auf Ronaldo und der versucht irgendwie noch mit seinem Kopf ranzukommen. Aber auch da glaube ich, Cristiano Ronaldo, wenn man ihn jetzt gesehen hat im Achtelfinale, irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht sogar für heute Abend, der macht nochmal was Besonderes bei diesem Turnier.
Ja, einen spannenden Fact liefert auch noch das Fitnessarmband von CR7. Beim letzten Spiel, als er im Elfmeterschießen bei seinem ersten Elfmeter antrat, sank sein Puls auf 100 Schläge. Nach dem verwandelten Elfmeter stieg der Puls auf 140 und beim entscheidenden Versuch von Bernardo Silva waren es dann über 170. Thomas, kleine Prognose für heute Abend. Wie hoch wird dein Puls sein und was glaubst du, wer macht's?
Also der wird erstmals in die Höhe schnellen, wenn ich die Treppen im Volksparkstadion nach oben auf meinen Platz weit oben unterm Dach machen muss. Also da wird er schon mal weit über Ronaldo-Niveau liegen. Und dann bin ich nicht aufgeregt bei dem Spiel. Da freue ich mich einfach auf so eine Partie, auf so ein Treffen dann in Deutschland in diesem Stadion, was atmosphärisch super ist. Und ich finde schon wahnsinnig, dass der offenbar das kann, einfach mal seinen Puls runterfahren. Ich kann das nicht, werde heute Abend aber genauso entspannt sein wie Cristiano und freue mich da einfach auf ein geiles Fußballspiel.
Und noch eine Prognose, wer zieht ins Halbfinale ein?
Cristiano Ronaldo schießt Portugal ins Halbfinale, hier habt ihr es zuerst gehört.
Das ist eine Aussage. Dann viel Spaß dir heute Abend in Hamburg, wir hören uns, mach's gut.
Danke, ciao.
Und damit verabschieden wir uns live aus Stuttgart vom Fanmarsch. Das war Kicker Daily. Redaktionsschluss war um 14 Uhr.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.